ein Thema auf, über das ich vor kurzem schon einmal gesprochen habe. Ich lese dazu nochmal den Text Kolosserbrief, im dritten Kapitel, von Vers 1 zu Vers 4. Wenn ihr mit dem Christus auferweckt worden seid, dann suchet, was oben ist, wo der Christus ist. Er sitzt zur Rechten Gottes, sinnet auf das, was oben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Wir sind immer noch in der Osterzeit. Überall auf der Welt haben Christen die Auferstehung Jesu gefeiert. Und das ist tatsächlich eine Wende in der Menschheitsgeschichte. Aber die Auferstehung ist der erste Schritt. Das nächste, einige Wochen nach seiner Auferstehung, ist Jesus wieder aufgefahren zu seinem Vater im Himmel. Überall in der Christenheit wird es Sonntag für Sonntag bekannt. Ich glaube an Jesus Christus, gekreuzigt, gestorben und begraben, am dritten Tag auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Das ist nicht nur ein geschichtliches Ereignis. Man könnte sagen, gut, 2000 Jahre vorher haben zwar viele Leute gesehen, einige haben das dann auch aufgeschrieben, können wir uns zwar schwer vorstellen, aber wird schon so stimmen. Wichtiger ist aber, dass diese Tatsache, dass Jesus Christus ganz praktische Auswirkungen für unser Leben als Christen hier hat. Welche? Kleinen Tipp, wir haben es gerade gelesen.
Dass wir jetzt einen Tröster haben im Heiligen Geist.
Das ist ein Versprechen, was Jesus vorher schon gegeben hat, ja.
Ich denke, im Vers 2 steht das alles, guckt, was oben ist im Himmel, weil wenn er noch hier wäre, dann bräuchten wir dann hochgucken. Ja. Dann wäre da oben nichts.
Wir sind gestorben.
Das hat nicht so sehr mit seiner. Das hat mit seiner Kreuzigung zu tun.
Ja. Wir sind mit ihm auferweckt.
Das ist auch schon 2000 Jahre von euch passiert.
Aber er kann jetzt überall gleichzeitig sein.
Das ja. Aber das Schwierigste ist, es ist verborgen. Der Christus ist jetzt verborgen. Das ist ein riesiger Unterschied. 2000 Jahre vorher konnte ihn jedermann sehen. Mit der Erhöhung von Jesus Christus ist eine Besonderheit mit unserem Glauben passiert. Die Apostel konnten alle ganz persönlich sagen, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben, was wir mit unseren Ohren gehört haben, was unsere Hände angefasst haben, das erzählen wir euch. Sie haben nicht von irgendeiner Idee geredet oder von irgendeiner Religion, sondern von dem, was sie ganz persönlich erlebt haben. Und zehntausende Menschen konnten das bezeugen, jawohl, dieser Jesus war hier, ich war blind, ich kann seit dieser Zeit sehen, ich war krank, ich war hungrig. Zehntausende Menschen haben Erfahrung mit diesem Jesus gemacht, weil er direkt unter ihnen gelebt hat. Dann wurde er gekreuzigt. Auch das haben Tausende gesehen, vielleicht nicht bis zum Ende, aber wo er durch Jerusalem getrieben worden ist mit den anderen. Wie immer, wenn eine öffentliche Hinrichtung ist, war das ein riesiges Spektakel für das Volk. Tausende haben ihn gesehen. Und auch danach, als er auferstanden war, erschien er wieder dem ganzen Volk. Wir reden also nicht über eine Idee, sondern über Tatsachen. Und auch als er von dort aufgenommen ist, haben das Menschen gesehen und beobachtet. Nicht solche Massen, wie vorher zum Beispiel bei der Speise, aber ausreichend viele. Und die haben das auch bezeugt. Seit dieser Zeit aber ist etwas mit dem Glauben der Christen anders geworden. Dieser Jesus lebt. Aber er ist gleichzeitig verborgen. Er kann sich offenbaren. Wir lesen das zum Beispiel bei Saulus. Und sogar einige von uns haben das bis heute erlebt. Manche schon als Kinder. Bei manchen als Traum. Bei anderen auf eine andere Weise. Und trotzdem ist das eine große Herausforderung. Unser Leben ist in Christus verborgen. Das wird wieder aufgedeckt werden. Er wird wiederkommen. Und alle Welt wird ihn sehen. Aber bis dahin ist das eine schwierige Zeit. Kann man überhaupt merken, dass er lebendig ist? Und woran?
Seine Liebe ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist.
Die Liebe ist bedingungslos.
Richtig.
Also durch die Taten dann. wenn sie
das heißt, ist, ist es wird es sichtbar durch sichtbar diese, genau, durch die
ja,
Menschen.
Das ist, ja, wenn man es leben will.
Wenn, genau, es wird sichtbar in den Menschen, in denen Jesus Christus lebt. Ich denke dabei aber immer an eine Ermüderung beim Bundesamt für Migration. Viele ehemalige Muslime haben genau das nämlich als Grund, warum sie selber Christen geworden sind. Sie sagen das, jeder auf seine persönliche Weise, inhaltlich übereinstimmend. Seit ich nach Europa gekommen bin, bin ich der Liebe von Christen begegnet. Vorneweg, wenn ich unter meinen Glaubensgenossen war, habe ich nur Hass oder Verrat, andere böse Sachen erlebt. Dann sind immer wieder die anderen wegen solcher Antworten erstaunt und ärgerlich und sagen, aber in Europa sind doch gar nicht alles Christen. Das stimmt, leider. Und trotzdem hat diese lange Geschichte des Christentums unsere Gesellschaft geprägt. Sodass aus der Gewohnheit heraus sogar viele Ungläubige die Liebe des Christus praktizieren, weil sie das zumindest noch von gläubigen Eltern oder Großeltern gelehrt haben. Aber das zeigt, dass die Liebe des Christus missverständlich ist. Es können also auch andere Beweggründe Menschen veranlassen, Gutes zu tun oder Respekt voneinander umzugehen. Also muss es ein anderes Kriterium sein, an dem man dieses verborgene Leben erkennen kann.
Ich kann mich jetzt mal an das Seminar erinnern mit der Hoffnung. Dass man wirklich nur auflebt, wenn es eine Hoffnung gibt, die wirklich erfüllt werden kann. So, und deswegen würde ich die Hoffnung da reinsetzen, weil die lebendig ist, an was lebendig ist. Und nicht eine Hoffnung.
Aber eine Hoffnung kann man ja erst recht nicht sehen.
Kann man nicht sehen.
Woran kann man das erkennen? Okay, das ist
daran merke ich, wenn ich diese Hoffnung habe, merke ich, dass ich eine Einigkeit mit diesem Geist bekomme, der mir ja nicht diese Hoffnung nimmt, sondern immer wieder neu diese Hoffnung bestätigt.
Okay, also wäre die Frage, habe ich in mir eine lebendige Hoffnung? Woran merke ich, dass sie lebendig ist? Es gibt ein Kriterium. Und zwar, das muss Auferstehungshoffnung sein. Weil jede Hoffnung kann sterben. Wirklich, es ist. Das muss man ganz klar machen. Wir denken manchmal, vielleicht gerade wenn wir jung sind, Hoffnung ist was Grenzenloses, was man nicht erschöpfen kann, was man nicht alle kriegt, was man nicht zu Ende kriegt. Hoffnung ist unerschöpflich, ohne Ende. Jede Hoffnung hat irgendwann ein Ende, außer wenn wir Auferstehungshoffnung haben. Das ist ja der Sinn der Auferstehung, dass eben jemand wirklich tot ist, nicht schwerkrank, nicht im Koma, wirklich tot, dann wird Gott denjenigen wieder auf. Diese Qualität einer Hoffnung, die wieder aufsteht, wenn sie auch gestorben war, das ist ein Kennzeichen von Leben Gottes in uns. Aber es gibt noch was Einfacheres.
Was sagt man den Flüchten?
Bitte?
An den Flüchten, an den Faden.
Da kann man erkennen, was in jemandem ist. Aber das eigentliche Kriterium, wir springen mal zu einer anderen Sache, zu einer anderen Stelle, ist Lukas Evangelium, Kapitel 8, Vers 9 und 10. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Seine Jünger aber fragten ihn und sprachen, was mag dieses Gleichnis sein? Er aber sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen. Auch dass sie sehen, nicht sehen und hören, nicht verstehen. Diese Aussage beginnt ganz merkwürdig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Da könnte man denken, dafür haben wir doch unsere Ohren. Das ist leider nicht so. Manche haben die Ohren nur, damit die Brille nicht runterfällt. Oder dass man die Frisur ordentlich an den Kopf anpassen kann. Wirklich, man hat Ohren. Jeder Mensch hat Ohren. Aber nicht automatisch versteht er, was gesagt wird. Aber zum Verstehen gehört noch. Genau das passiert mit dem Wort Gottes. Das zu hören und das zu verstehen. Jesus hat gepredigt damals zu tausenden Menschen. Geglaubt haben nur wenige. Sie konnten hören, was er sagt. Sie konnten sehen, was passiert. Und trotzdem haben sich die meisten entschieden, ihr Herz kaputt zu schließen. Das ist bis heute nicht besser geworden. Heute sagen viele Leute, naja, wenn ich damals gelebt hätte, wenn ich das hätte selber gesehen, wenn ich genau wüsste, dass das alles genauso passiert, dann vielleicht könnte ich glauben. Deswegen bleibt diese Sache ein Geheimnis. In der katholischen Messe wird jeden Sonntag beim Abendmahl das auch mit dem Wort bekannt. Geheimnis des Glaubens. Was bedeutet das für uns?
Also, dass man zuversichtlich sein sollte. Weil wenn ich eine Zuversicht habe, dann lasse ich mich nicht beirren und halte an dem fest, wie es in diesem anderen Vers heißt, selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Also, das ist eine gewisse Art von Zuversicht.
Du springst immer schon ein Stück weiter. Ich versuche mal, das in Schritte zu fassen. Hüpfen ist ja auch schön. Aber wenn wir gehen, dann merken wir, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit. Herr Dinger hat gesagt, wir Zuversicht. Aber bis zur Zuversicht festzuhalten an dem, was Gottes Wort sagt, müssen wir erstmal aushalten, dass viele Dinge von Gott verborgen sind. Wir möchten gerne alles offenlegen und haben dann die Idee, dass es leichter sei, sich dann zu entscheiden. Aber Gott hat es genau andersrum angeordnet. Er hat die wichtigen Dinge für Zeit und Ewigkeit, er hat auch die wichtigen Dinge des Lebens verborgen. Die Menschen wollen zwar immer mehr erforschen. Und wie entsteht Leben? Im Verborgenen. Gott hat dieses natürliche Leben, die Entstehung des natürlichen Lebens, ins Verborgene gesetzt. Das ist so bei der Zeugung von Menschen und Tieren. Und das ist auch bei Pflanzen so, wenn der Samen anfängt zu wachsen. Gott hat den Anfang des Lebens ins Verborgene gesetzt. Menschen haben nicht aufgehört, immer noch nachzuforschen, bis sie denken, oh, jetzt wissen wir genau, wie das passiert. Die können das auch heute beschreiben. Wenn Samen und Eizelle aufeinandertreffen, wenn der Samen der Pflanze entsprechend die Temperatur und die Feuchtigkeit hat. Das kann man heute beobachten, auch beschreiben. Aber wie es wirklich funktioniert, ist trotzdem geheimnisvoll. Warum funktioniert es bei dem einen Ehepaar und bei dem anderen? Gott hat entscheidende Bereiche des Lebens ins Verborgene gesetzt. Gleichzeitig sagt Jesus zu seinen Jüngern, euch ist es gegeben, diese Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Und dann erklärt er ihnen das, was diese, und es war in diesem Fall das Gleichnis von diesem Seemann. Er hat es allen erzählt und damit hat es niemand verstanden. Einige kommen zu ihm und bitten um eine Erklärung. Und die kriegen die Erklärung. Das ist heute genauso. Gott hat wichtige Dinge in seinem Wort verborgen. Einige interessieren sich. Sie kommen zu Jesus und er erklärt es. Das ist also ein Zeichen, an dem man erkennen kann, ob jemand ein verborgenes Leben in Christus hat. Ihr habt am Anfang euch über eure Erfahrung mit dem Psalm 23 ausgetauscht. Jeder macht unterschiedliche Erfahrungen. Für uns werden bestimmte Stellen des Wortes Gottes zu verschiedenen Zeiten lebendig. Das unterscheidet jemand, der Christ ist, von dem, der sich nur Christ nennt. Dass Jesus Christus das Wort Gottes in uns lebendig macht. Das ist ein Kennzeichen für das verborgene Leben von Christus in einem Menschen. Deswegen dürfen wir dafür dankbar sein. Egal welches Wort. Es gibt ganz unterschiedliche Psalmen. Manche sind voller Lob. In anderen steht, Reinige mich von meinen verborgenen Sünden. Gott selber redet zu uns. Er macht sein Wort oder will sein Wort in uns lebendig machen. Das kann eine fröhliche Sache sein, kann auch eine beängstigende Sache sein. Ich möchte uns Mut machen, ja, dass wir das zulassen und aushalten, dass Gott sein Wort in uns lebendig macht. Amen. Amen.